Wo Recht lebt. Verlag Österreich, der Podcast.
Folge 12, Künstliche Intelligenz in der Versicherungsbranche mit Thomas Münkel, Christoph E. Nabholz und Michael Zimmer.
Dass diese Wahlmöglichkeit und damit das Nicht-Ausgeliefert-Sein der KI, wenn man das an den geeigneten Punkten berücksichtigt, das ist das mit Sicherheit ein wesentlicher Punkt, der das Vertrauen stärkt in die Anwendung von künstlicher Intelligenz.
Wer überprüft die Fairness? Haben wir den Human in der Loop am Schluss im Prozess drin? Und schlussendlich Transparenz und Ethik. Es geht hier auch noch zu den Kunden, aber auch zu den Mitarbeitern, und zu zeigen, dass wir ethische KI einsetzen und einen fairen Prozess etablieren, der effizienter gestaltet ist, aber auch den Kunden einen Benefit generiert.
Also ich glaube am Ende, es geht um Befähigung, Leute mitnehmen. Und ich glaube auch etwas, was man als KI-Konzernfunktion machen muss, wir dürfen nicht im Elfenbeinturm sitzen. Also wir müssen raus. Wir müssen auf die Leute zugehen.
Von Euphorie bis Dystopie, künstliche Intelligenz polarisiert. Für die einen ist sie der Turbo für den nächsten Wirtschaftsboom, für die anderen ein Jobvernichter. Die Realität ist wie immer viel nüchterner. Jüngste internationale Studien zeigen, die meisten Unternehmen setzen KI ein, tun sich aber schwer damit, Prozesse effizienter zu machen und Gewinne daraus zu ziehen. Für die Versicherungswirtschaft in Europa, eine Branche mit deutlichem Wachstum, ist der Einsatz von künstlicher Intelligenz eine besondere Herausforderung. Denn ihre Strukturen sind oft starr und bürokratisch, ihre Themen wie Risikoprüfung und Datenverwendung sensibel. Wie künstliche Intelligenz in der Versicherungsbranche trotz aller Hürden zum Erfolg führen kann, ist Thema der Folge 12 von Wo Recht lebt. Mein Name ist Roman Tronner und ich heiße Sie herzlich willkommen. Meine Gesprächspartner sind heute drei ausgewiesene Experten aus dem Feld der Versicherungen. Zusammen mit weiteren Autorinnen und Autoren haben sie an dem jüngst im Verlag Österreich erschienenen Buch Künstliche Intelligenz in der Versicherungsbranche gearbeitet. Ein Buch aus der Praxis, für die Praxis sozusagen. Ich begrüße den Herausgeber und Autor Thomas Münkel und die Autoren Christoph E. Nabholz und Michael Zimmer. Guten Tag.
Guten Tag.
Guten Tag.
Ich beginne bei Ihnen, Herr Münkel. Sie waren an mehreren Stationen in der Versicherungswirtschaft tätig, als COO bei der Unica Versicherung, danach Co-Gründer und CEO beim digitalen Versicherungsanbieter Koya und sind heute in Boards mehrerer Fintechs tätig und geben Ihre Erfahrung an Studierende weiter. Herr Münkel, aus dem Blickwinkel Ihrer langjährigen Erfahrung, welche strategischen Fehler machen Versicherer derzeit beim Einstieg in die KI am häufigsten?
Also kurz gesagt, sie machen den Fehler, dem Hype und den Versprechungen auf schnellen Erfolg einiger Anbieter und Berater zu glauben und dann über ein paar Piloten nicht hinauszukommen. Aber das wäre jetzt etwas zu kurz gesprungen und zu pauschal. Hier muss man schon differenzieren. Es gibt sicherlich einige wenige Anbieter, Versicherer, die diesen strategischen Fehler machen. Aber soweit ich das überblicken kann, gerade jetzt hier im Dachraum, sind eigentlich alle großen und mittelgroßen Versicherer dabei oder haben schon eine gesamthafte Strategie für das Thema künstliche Intelligenz entwickelt und fallen eben nicht auf diese klassischen strategischen Fehler rein. Sie versuchen, eine Gesamtstrategie zu implementieren. Da gibt es dann einige Herausforderungen, da kommen wir dann aber wahrscheinlich später dazu.
Können Sie uns ein konkretes Beispiel nennen, wo künstliche Intelligenz schon echten Mehrwert bei einem Versicherer geschaffen hat?
Ich greife mal zwei Beispiele heraus. Das eine Beispiel ist die Schadenregulierung. Das ist nicht so, dass jetzt neu bei der Schadenregulierung nur durch künstliche Intelligenz was geschehen ist. Da gibt es schon lange Arbeiten über die Digitalisierung. Aber die Vereinfachung und die Beschleunigung der Bearbeitung, die Betrugserkennung etc., das jetzt hier durch künstliche Intelligenz mitgestaltet und verbessert wird, ist schon beeindruckend. Ich kenne einige Anbieter, die zum Beispiel Schadenregulierungsservices an die Versicherer herantragen. Und die setzen dann Forderungen, sagt also, wenn ihr das und das erreicht, dann seid ihr tatsächlich gut. Also Forderungen wie Verbesserung der Schadenquote oder wie Verbesserung der Bearbeitungszeiten oder Verbesserung in der Betrugserkennung. Und diese Anbieter sind tatsächlich in der Lage, diese Vorgaben, die die Versicherer setzen, dann auch zu meistern und echten, greifbaren, messbaren Mehrwert dann zu generieren. Ein zweites, vielleicht triviales, aber trotzdem sehr wichtiges Beispiel als greifbaren, echten Mehrwert ist einfach die Auswertung, Zusammenfassung von eingehenden Dokumenten. Das ist bei vielen Maklern und Versicherungen heute bereits gängige Praxis.
Der Teufel liegt bekanntlich im Detail oder besser gesagt in den Prozessen auch einer Implementierung. Ich komme zu Ihnen, Herr Dr. Zimmer. Sie arbeiten in einem deutschen Versicherungsunternehmer, der Wüstenrot und Württembergischen. Sie sind dort Chief Data and AI Officer. Sie erleben, so vermute ich, also tagtäglich die Hürden der Umsetzung von künstlicher Intelligenz in Unternehmern. Sie führen in Ihrem Buchbeitrag eine rezente MIT-Studie an, die heißt State of AI in Business. Und nach dieser Studie sind 95% der in Unternehmen umgesetzten KI-Projekte eigentlich ohne Nutzenstiftung. Und Unternehmen erzielen eigentlich mit KI auch noch nicht wirklich Rendite. Wie weit gelten aus Ihrer Sicht diese Erkenntnisse auch für die Versicherungsbranche?
Also ich würde sagen, es ist ein allgemeines Muster. Also nicht nur in der Versicherungsbranche, sondern eben in allen Unternehmen. Was zieht sich aber damit durch? Also ich glaube, ein Punkt ist generell, wenn wir mal gucken, wir haben ganz, ganz viele Versprechungen von Marktteilnehmern, die uns ja zum Teil eine gottgleiche KI versprechen. Wenn wir schauen, wie viele Milliarden in diesem Business drinstecken, ist auch die Erklärung relativ einfach da. Wenn man sich jetzt aber eben anguckt, für was kann ich KI einsetzen, mit welchen Themen kann ich Nutzen stiften? Also Thomas hat ja Anwendungsfälle erwähnt, die zum Teil gar nicht sehr kompliziert sind, aber durchaus einen großen Wert stiften, vorausgesetzt man nutzt sie in den Prozessen, dann hat man derzeit, glaube ich, über alle Branchen hinweg ein Muster. Jeder möchte mit der KI große Lösungen machen, möchte selber spielen, möchte die komplexen Lösungen machen, auch aus vermeintlichem eigenen Spieltrieb. Aber am Ende gibt's halt schon so einen Überschnitt aus, was kann die KI und was bringt Nutzen. Und was man halt auch ehrlicherweise sagen muss, viele Fälle, die Nutzen stiften, brauche ich gar keine KI. Und viele Anwendungen sozusagen, die KI brauchen, sind nicht immer nutzenstiftend. Also ich glaube, da muss man gucken. Und wenn ich die Studie nehme, alle Branchen machen derzeit Prototypen, verproben Dinge und haben aber die Industrialisierung, den Rollout nicht im Fokus. Und ich würde nochmal das Beispiel nehmen, was Thomas erwähnt hat mit den Posteingängen von Maklern, von Versicherern. Wenn ich den Fall einmal mache, kann ich das für meine Maklerpost machen? Kann ich das für meine Kundenpost machen? Kann ich das für diverse Anwendungsfälle tun? Ich kann also eine Lösung n-mal skalieren. Oftmals wird aber nicht so weit gedacht, sondern eher in komplexen Lösungen. Ich glaube, das Gute ist gar nicht weit weg. Wir müssen aber eben daran denken, zu standardisieren und zu skalieren.
Sie selbst leiten ja eine Abteilung im Unternehmen, die sich mit der Implementierung von künstlicher Intelligenz befasst. Sie haben ja auch im Buch beschrieben, dass das selbst ein Prozess war, hier die Kräfte zu bündeln und zusammenzuziehen. Und Sie befassen sich im Buch insbesondere mit dem Aufbau einer KI-Einheit und geben da sehr, sehr interessante Einsichten und Tipps. Welche typischen Stolpersteine gibt es denn da beim Aufbau für Versicherungen?
Also ich würde generell sagen, wenn man KI nur als Technologiethema sieht, kommt das Ganze zu kurz. Also KI ist ja ein Mix aus einer befähigenden Technologie, aus Wissen über Daten, Prozesse, Fachlichkeit und dann eben auch nochmal ein gewisser Integrationscharakter, um das Ganze integrieren zu können. Und wenn man sich, glaube ich, anschaut, was in der Vergangenheit auch in KI-Laboren, in neu gegründeten KI-Einheiten schief lief, sind es die allgemeinen Klassiker, die es immer gibt in der Management-Theorie, zu wenig Management-Support und Co. Aber am Ende, wenn man sich halt schon anschaut, es ist halt auch das Thema der Aufstellung. Und ich glaube, bei KI mehr denn je ist die Interdisziplinarität das Thema, was man angehen muss, inklusive, dass jemand, der sich mit dem Thema KI beschäftigt, idealerweise die IT-Sprache kann, die Vertriebs-, die Geschäftssprache sozusagen der arbeitenden Bevölkerung aber eben auch noch den Management-Sprech, um sozusagen die Dinge mitzunehmen. Und ich glaube, das ist eine Herausforderung, die man hat. Und ein letzter Punkt, gerade für Daten und KI gibt es auf dem deutschen und europäischen Markt gar nicht so Seniore Führungsvertreter. Ich glaube, das ist auch nochmal ein Thema. Es ist noch eine junge Disziplin, wir müssen uns finden. Und dementsprechend ist hier dieses Zusammenbringen, Leute, Brücken bauen, ein Skill, der notwendig ist.
Sie sprechen Interdisziplinarität an. Welche Disziplinen meinen Sie, wer sollte in einem Team am besten zur Umsetzung mitarbeiten?
Also generell, ich sage immer grinsend, einerseits meine Softwareentwickler, meine Software-Ingenieure, ich liebe faule Leute, weil die automatisieren. Bedeutet, ich hätte ganz gern Leute, die in der Plattform wiederholbare Tätigkeiten automatisieren, dass ich auf Knopfdruck Funktionen, Services hochfahren kann und sozusagen möglichst leistungsstark bin. Also eine Seite, skalierbarer Betrieb, Softwareentwickler, Software-Ingenieur, mittlerweile mit Cloud-Erfahrung. Das ist so die Thematik. Andererseits eine Rolle wie meine als Brückenbauer, der die Fachbereiche mitnimmt, der die Geschäftsführer, die C-Level mitnimmt, um Potenziale aufzuzeigen, aber auch als Teufelsadvokat zu entmystifizieren. Weil sie glauben gar nicht, wie viele mehr oder weniger ernstzunehmende Anfragen jeden Tag reinkommen mit Versprechungen. Würden wir die alle glauben und denen nachverfolgen, würden wir wahrscheinlich 5 Tage die Woche nichts anderes machen, außer irgendwelche POCs. Also sozusagen hier steuernd und am Ende entscheidend, Leute aus den Fachbereichen, die halt einerseits die grundlegenden Daten, Kundeneigenschaften kennen, aber eben dann auch die zu verarbeitenden Prozesse, Dokumente, also tiefes Domänenwissen, ob das dann eben der Schädling im Schadenbereich ist, der Betriebsmitarbeiter in Operations oder der Vertriebler. Am Ende geht es darum, die Sachen zusammenzubringen.
Vertrieb, gutes Stichwort. Sie sagen im Buch, KI ist Teamsport und nichts für Einzelkämpfer oder KI-Labore im Unternehmen. Wie ist sichergestellt, dass beispielsweise der Vertrieb, der wahrscheinlich eher weniger Ahnung jetzt von den technischen Details hat, zu einem guten Partner in der KI-Anwendung wird?
Also ich glaube am Ende, es geht um Befähigung, Leute mitnehmen. Und ich glaube auch etwas, was man als KI-Konzernfunktion machen muss, wir dürfen nicht im Elfenbeinturm sitzen. Also wir müssen raus. Wir müssen auf die Leute zugehen. Gleichzeitig gibt es im Versicherungsvertrieb noch eine Besonderheit. Wir haben exklusiv uns sozusagen zugeordneten Vertrieb, was einfach nochmal Einzelunternehmer sind, was gewisse Sachen manchmal herausfordernder machen, weil es halt nicht direkt bei uns angestellt ist, sondern nochmal eine juristische Person dazwischen ist. Aber am Ende geht es, glaube ich, darum, mit den Leuten in Austausch zu kommen, zu erklären, warum gewisse Dinge gehen, aber auch nicht gehen, Verständnis zu schaffen, weil, was man halt auch sagen muss, als hochregulierte Branche, was die Versicherung nun mal ist, müssen wir gewisse Regulatoriken erfüllen und dürfen halt nicht die kostenlose Version eines Chatbots sozusagen nutzen, weil alle unsere Daten haben Personenbezug, sind zum Teil hochkritisch, unsere Prozesse fallen unter kritische Anwendungen des EU-AI-Acts. Also ich glaube, es geht darum, die Leute mitzunehmen, zu schulen, Lösungen zu bauen, zu erklären, aber halt auch zu schauen, wie arbeitet der Vertrieb, was ist ein Mehrwert und dann aber auch Lösungen zu schaffen, dass wir ihnen eben ein Angebot machen können. Und ich glaube, darum geht's. Und vielleicht auch eine kleine Anekdote jetzt. Ich sitze hier gerade bei einem Vertrieb als Asyl und habe davor genau mit ihm diskutiert, was sind Anwendungsfälle, wie kann ich euch helfen, was kann man machen. Also dementsprechend ist hier wirklich der Punkt, zum Äußersten gehen und miteinander zu reden, mit unseren Beteiligten, aber auch mit den IT-Kollegen, mit den Datenschützern, mit den Betriebsräten. Der Austausch ist das Wichtige.
Sie haben einen Punkt angesprochen, der nicht nur Versicherer, sondern alle Unternehmen betrifft, aber Versicherer durch im besonderen Ausmaß, der AI Act der EU. Der tritt Schritt für Schritt in Kraft. Die nächste Stufe ist der 2. August. Da werden Risikosysteme erfasst, von gering bis Hochrisiko. Für Versicherer ist das natürlich eine besondere Herausforderung. Stichwort sensible Daten. Gefordert ist Dokumentation, Governance, Inventarisierung, Schulung und so weiter. Ist aus Ihrer Sicht dieses Regelwerk eine Unterstützung beim KI-Einsatz oder wird er im Unternehmen als Hindernis erlebt?
Also ich glaube, es kommt darauf an, wie man es sieht. Also wenn man jetzt nochmal einen Klapp macht zwischen Europa und sozusagen Gesetzgebungen in anderen Ländern, haben wir immer den Fokus, der Mensch ist sozusagen im Fokus. Ob das jetzt beim EU-AI-Act ist, bei uns in Deutschland beim Betriebsverfassungsgesetz, aber auch bei der Datenschutzgrundverordnung und Themen. Es geht immer darum, den Menschen abzusichern. Dementsprechend als reguliertes Unternehmen einer Versicherung ist für uns eher gar nicht das Problem, die Sachen zu erfüllen, sondern einfach nur die Sachen zusammenzubringen. Ich glaube, da sind wir im Vergleich zu anderen Branchen schon weiter, weil Regulatorik, Dokumentation und Co. schon immer Teil unserer Lösung war. Also auch unsere Pricing-Modelle, da guckt eh schon die BaFin drauf. Da haben wir gewisse Themen, wir müssen gewisse Freigaben kriegen. Also ist für uns ein kleiner Schritt. Nichtsdestotrotz, auch wenn man sich, glaube ich, über die Branche hinweg anschaut, der EU-AI-Act hat ein hehres Ziel. Ich persönlich halte es nicht als Innovationsverhinderer. Und wenn man jetzt mal nimmt für Unternehmen, die noch gar nicht so wissen, was es ist, das Minimum, was wir einfach tun müssen, ist zu dokumentieren, wo haben wir KI im Einsatz, was ist das? Und viel wichtiger ist, geben wir unsere Daten irgendwie ins Ausland, werden die rausgegeben, weil sobald da Kundendaten drin sind, habe ich ein Problem. Ehrlicherweise ist es ja dann nicht der EU-AI-Act, sondern die Datenschutzgrundverordnung, die hier greift. Ich sehe es wirklich als Chance. Wir haben es leichtgewichtig abgebildet. Ich habe gewisse Prüfungen schon durchlaufen. Mit gesundem Pragmatismus, übrigens auch wieder Teamsport, in dem die Juristen, die Datenschützer und alle zusammenkommen, haben wir das Thema richtig gut gelöst. Aber da war eben auch wieder der gesunde Pragmatismus das Thema, miteinander reden und Dinge lösen wollen.
Infofeature. Wer als Versicherer mit KI Erfolg haben will, sollte umfassend denken. Das Handbuch KI in der Versicherungsbranche kennt die Faktoren. Erstens, den Nutzen klar definieren. KI ist kein Selbstzweck. Nutzenmetriken helfen. Zum Beispiel eingesparte Zeit, zusätzlicher Ertrag oder mehr Kundenzufriedenheit. Zweitens, pragmatisch vorgehen, alle einbinden und miteinander reden. Kommunikation im KI-Umsetzungsteam ist besonders wichtig. Im Fokus steht die Lösung. Auch wichtig, Verantwortungen festlegen. Drittens, Regulatorik by Design. Das Einbinden der Governance-Abteilungen schafft Vertrauen und Rechtssicherheit. Je früher, desto besser. Viertens, interdisziplinär arbeiten. Alle Fachrichtungen sind wichtig im Team. Vom Software-Ingenieur bis zur Juristin, vom Vertriebler bis zur Risikoprüferin. Apropos Risikoprüfung, sie profitiert besonders von KI. Für hohes Vertrauen von Kundinnen und Kunden ist hier aber wichtig, Human in the Loop. Die letzte Entscheidung hat der Mensch, nicht die KI.
Ich komme zu einem weiteren wichtigen Punkt im Versicherungsgeschäft, nämlich die Risikobewertung oder das Underwriting, wie es in der Fachsprache heißt. Und ich komme damit zu Ihnen, Herr Napolz. Underwriting, das ist die Bewertung und Prüfung der Risiken, für die, die den Begriff noch nicht kennen. Also eigentlich die zentrale Voraussetzung für den Abschluss von Verträgen bzw. einer Polize. Für KI und das, was sie kann, eigentlich ein ideales Anwendungsgebiet. Herr Napolz, Sie sind CEO der Risk Insight Consulting GmbH mit Sitz in der Schweiz. Als Risikoexperte beraten Sie große Versicherer und haben viel Erfahrung gesammelt zur KI-Anwendung beim Underwriting. Wo schafft KI heute bereits den größten konkreten Nutzen im Underwriting?
Ja, danke für die Frage. Risikoprüfung ist tatsächlich die Kernkompetenz eines Versicherers und die ist auch entsprechend reguliert und das ist vielleicht auch ein bisschen die Bremse, wie der Herr Dr. Zimmer uns deutlich gesagt hat. Es geht hier um den Menschen und den zu schützen im Risikoassessment-Prozess vor allem auch. Wichtig jetzt in diesem Fall ist, dass die KI liegt heute und unterstützt heute vor allem den Underwriting-Prozess nicht im finalen Entscheid. Das nennen wir dann auch the human in the loop. Das ist so ein Begriff, wo dann auch zurückgreift auf zum Schluss dann auch jemand dahinter steht, ein Mensch, der die Entscheidung trifft und auch versteht, um was für eine Entscheidung es geht. Jetzt wird das aber konkret tatsächliche Underwriting-Prozesse werden, unterstützt durch KI. Und da gibt es drei Themenbereiche, die haben wir auch schon ein bisschen andiskutiert. Im Underwriting-Prozess werden sehr viele Daten und Dokumente zusammengebracht. Die müssen strukturiert werden. Da muss man die richtigen Informationen extrahieren, dass dann auch die richtige Information dann bewertet wird. Und genau hier ist KI und vor allem generative KI sehr stark. Und hilft dem Underwriter zu strukturieren, die Dokumente zusammenzufassen und dann vorzubereiten für die Risikoprüfung. Der zweite Teil ist die Effizienz und Automatisierung natürlich. Hier geht es auch von Vorselektion, von Risiken, die schon sehr definiert sind, dann einfach sind auch zu bewerten und zum Beispiel bei einer Standardpolice dann auch zu genehmigen und abzuhandeln, sodass auch der Kunde am Schluss eine Police relativ schnell dann auch kriegt. Das kann automatisiert werden. Aber die Entscheidungsprozesse am Ende des Tages, die liegen dann tatsächlich beim Underwriter. Und hier ist die Automatisierung, die soll einfach Bearbeitungszeiten massiv reduzieren, sodass der Underwriter sich auf sein Kerngeschäft fokussieren kann. Und dann natürlich die Risikoeinschätzung. Da würde man erwarten, dass da am meisten Unterstützung beigetragen wird, dass neue KI-Modelle bessere prädiktive Modelle mit sich bringen. Aber hier ganz wichtig ist, dass jedes Modell, das hier zur Unterstützung auch beigetragen wird, dann muss man auch entscheiden können, wie wurde denn das Modell gebaut, was sind die Entscheidungsgrundlagen des Modells und ist dies Transparenz? Und können wir da wirklich dahinter stehen? Und ich glaube, das ist sehr wichtig, dass wir das im Auge behalten. Also hier ganz klar, KI ersetzt nicht den Underwriter. Sie verschiebt seinen Fokus von Routinearbeit einfach hin zur Risikoeinschätzung seiner Kernkompetenz.
Das ist vermutlich für viele Zuhörer, die selbst Versicherung haben, durchaus beruhigend. Das heißt, nicht die KI allein entscheidet, sondern die Entscheidung bleibt durchaus auch beim Menschen. Aber eigentlich verschiebt sich doch ein bisschen die Entscheidung, weil der Vertrieb beispielsweise oder ein Agent, der etwa einen Gesundheitsfragebogen ausfüllt mit einem Interessenten, der hat ja bislang doch auch vielleicht ein bisschen Einfluss gehabt darauf, wie dann Daten verarbeitet werden oder welche Daten aufgenommen werden. Gibt es diese Verschiebung? Beobachten Sie das?
Also ich würde mal sagen, die Agenten und auch vor allem die Chatbots, die helfen, Lücken zu füllen, gerade bei Antragslücken. Und das ist ein effizienter Prozess. Da kann man zurück zum Kunden gehen und nochmal nachfragen. Und das kann effizient durch einen Chatbot zum Beispiel gemacht werden. Also ich denke, da kommt man sehr viel schneller an die richtigen Daten ran und da kann man auch einen Deep Bias einfügen und dann kann man dann auch die KI einsetzen, um herauszufinden, ob es hier vielleicht sogar um einen Betrugsfall handeln könnte, weil die KI ist da sehr stark auf dem Sektor, weil sie unstrukturierte Daten analysieren kann und dann genau solche Problemfälle identifizieren kann. Und mit dem kann man dann vielleicht genau die Fälle nochmal stärker gewichten und sagen, jetzt lass uns da nochmal nachfragen, was ist denn genau die Grundlage der Risikoeinschätzung, die wir beurteilen wollen. Also ich denke, hier führt es sicher zu einer Effizienzsteigerung für den Kunden am Ende des Tages. Sollte das auch effizienter sein, die alles schön sorglich ausgefüllt haben, die kriegen die Police sehr schnell genehmigt und auf der anderen Seite, da was noch Fragen gibt, wird dann spezifisch nachgefragt und nicht unspezifisch, da wird dann wirklich nachgefragt, was denn genau jetzt der Fall ist.
Aus Ihrer Beraterperspektive und aus Ihrer Erfahrung, was wird bei der Einführung von künstlicher Intelligenz im Underwriting am häufigsten unterschätzt?
Also ich denke, das sind vier Dinge. Und das erste ist wieder, da kommen wir auf die Datenqualität zu sprechen. Da haben wir schon öfters mal drüber gesprochen. Jetzt hier auch Herr Münkel hat da eindrücklich drüber gesprochen. Sind die Daten unvollständig, nicht konsistent? Sind sie historisch verzerrt? Wenn die Datenqualität nicht gut ist, dann kann die KI auch nichts damit anfangen. Und ich glaube, da fängt es an und viele der Organisationen, die haben die Grunddatenqualität noch nicht so weit aufgearbeitet, dass sie dann wirklich gute Prozesse und gute KI-Unterstützung dann daraus resultieren können. Das zweite ist wahrscheinlich die Infrastruktur und die Systeme sind doch Versicherer, die vor allem im Merger and Acquisition-Prozess neue Firmen kaufen. Da kauft man sich dann neue IT-Landschaften ein und die dann zu harmonisieren in einem und zusammenzubringen, das ist nach wie vor schwierig. Nutzt, braucht auch sehr viel Zeit. Aber das muss natürlich gemacht werden, um da KI skalierbar einzusetzen. Ja, das geht so lange, wie die Daten brauchen, um sie dann zu harmonisieren. Das dritte ist wahrscheinlich das Fachwissen und das Change Management. Ich würde mal sagen, das ist sicher eines der wichtigen Punkte, die unterschätzt werden. Am Ende des Tages muss jeder Arbeitsprozess ja neu definiert werden. Die Leute müssen eingearbeitet werden. Es gibt neue Rollen. Der Underwriter fokussiert sich jetzt mehr auf die konkreten Entscheidungen, muss die Dokumente nicht mehr zusammentragen zum Beispiel. Aber das gilt genauso für jeden anderen Prozess in der Organisation. Und das wird oft unterschätzt, würde ich mal sagen. Also auf jeden Fall. Also da passiert noch viel. Und am Schluss noch die Governance und die Regulierung. Gerade im Underwriting reicht es nicht, dass ein Modell gut funktioniert. Man muss auch erklären können, wie es funktioniert. Den Bias- und Fairness-Prozess prüfen und die regulatorischen Anforderungen erfüllen. Und das ist mit Aufwand verbunden und erheblicher Aufwand, da man auch zum Regulator vorbeigehen muss und das auch erklären muss. Und deshalb würde ich mal sagen, die größte Herausforderung bei KI ist nicht die Technologie selbst, sondern die Umsetzung im Unternehmen.
Sie schreiben im Buch, dass die KI zwar Risiken prüfen kann, durchaus aber selbst zum Risiko werden kann. Da bin ich natürlich hellhörig geworden. Was meinen Sie damit? Welche Risiken sprechen Sie da an und welche sind da besonders relevant für die Versicherungswirtschaft?
Ja, da gibt es auch ein paar mehrere Punkte, die ich hier gerne erwähnen möchte, weil KI kann auch ein Risiko werden, wie auch Cyber ein Risiko geworden ist für die Versicherungsindustrie und kann dann auch entsprechend vielleicht auch über neue Risikopolicen abgedeckt werden. Was sind die Risiken? Zum Beispiel ist das klassische Modellrisiko, wenn es zu Verzerrungen und Diskriminierung kommt, zum Beispiel, weil die Daten verzerrt sind, die man einspeist, kriegt man dann auch einen diskriminierenden Prozess vielleicht raus, da muss man aufpassen. Die mangelnde Transparenz, die Blackbox, gerade bei generativer KI, versteht man den Entscheidungsprozess der KI, ist da die Frage, oder die Frage der Nachvollziehbarkeit. Und da muss man schon aufpassen, dass man da nicht im Extremfall sogar in eine Versicherungswüste landet, wo Kundengruppen systematisch ausgeschlossen werden können. Das wäre dann ein Horrorszenario, würde ich mal sagen. Das zweite ist operationelle und systemische Risiken. Also die KI, die vernetzen sich, die werden autonom, immer autonomer. Und die können natürlich auch die Prozesse miteinander verknüpfen. Und da gibt es auch Abhängigkeiten voneinander. Und das kann durchaus zu einem systemischen Risiko führen, wenn das nicht kontrolliert werden kann. Silent AI, das ist so, würde ich mal das Pendant zum Cyber, Silent Cyber nehmen, ist ein weiteres Risiko, das man anschauen sollte. Das ist im Prinzip eine Police, dass es in Policendeckungen eingeschlossen wird, das KI-Risiko, ohne dass man es versteht und auch wirklich gepriced hat und deshalb dann plötzlich auftaucht in Policen, die man gar nicht erwartet hätte. Und das ist natürlich gut nachvollziehbar, denn KI wird ja überall eingesetzt auf der ganzen Value Chain, in jedem Prozess und deshalb kann auch das dann zu systemischen Risikoausfällen führen, die man gar nicht versichern wollte. Also das nur ein paar der Risiken, die wir hier identifiziert haben.
Ein wichtiger Aspekt oder wichtiger Punkt ist das Thema KI-Agenten. Das ist ja, glaube ich, die nächste Stufe, die in Sachen KI gezündet werden wird, mit dem Ziel, dass KI-Agenten gesamte Prozesse übernehmen. Ich bleibe nur kurz bei Ihnen, Herr Nabholz. Was kann agentenbasierte KI im Underwriting leisten?
Ja, also auch wir wieder Underwriting-Prozesse zu automatisieren, das denke ich ist einfach, vor allem wenn jetzt Dokumentationen reinkommen, auch verarbeitet werden müssen, die im Risikobereich, das teilweise sind das sehr viele Dokumente, das ist natürlich sehr effizient, wenn man das gestalten kann. Auf der anderen Seite muss man sich jetzt genau wieder überlegen, ja, was passiert denn, wenn diese Agenten dann selbstständig werden und Entscheidungen treffen, wie weit können wir gehen. Also da ist auch wieder dasselbe, was ich vorgesagt habe. Der Endentschluss oder die Policy-Entscheid, der muss immer noch der Underwriter fällen und das kann nicht der KI-Agent für ihn übernehmen. Und deshalb würde ich mal sagen, im Underwriting-Prozess ist es ja, die ganze Dokumentation vereinfachen, aufbereiten und so weiter, das geht, das sind einfachere Prozesse, aber sobald es in dann die Risikoassessment-Prozesse reingeht, wird es schwierig, da Agenten auch einsetzen zu können und auch zu dürfen.
Herr Zimmer, aus Ihrer Innensicht eines Versicherungsunternehmens, wie beurteilen Sie das Thema KI-Agenten im Einsatz? Versicherungen haben ja doch zumeist sehr rigide Strukturen, komplex bürokratische Prozesse. Sind Versicherungen dazu bereit? Technisch und vielleicht auch organisatorisch?
Ich glaube, bereit sind wir auf jeden Fall. Eine Sache, die man aber halt auch nochmal sagen muss, Versicherer denken ja in Jahrzehnten. Also unsere Produkte sind ja nicht von heute auf morgen, sondern meine erste damals steuerbegünstigte Lebensversicherung bei meinem jetzigen Arbeitgeber habe ich im Prinzip 1999 abgeschlossen. Diese Versicherung läuft hier heute ja immer noch mit auf Systemen, die es in der Vergangenheit gibt. Und ich glaube, die Herausforderung, die wir haben, ist jetzt eine Integration eben auch in historisch gewachsene Systeme. Oder anders gesagt, vor jetzt knapp 30 Jahren gab es noch Röhrenfernseher, da waren Kabel drin. Irgendwann kam dann ein USB-Anschluss und ein HDMI-Anschluss. Jetzt sind wir in der KI und müssen sicherstellen, dass die alten Systeme auch noch mit Chromecast verbunden werden, um dann das Fernsehbild sozusagen zu streamen. Und ich glaube, das ist auch die Herausforderung, die wir jetzt haben, unterschiedliche Generationen zusammenzuführen. Und es wird ja noch herausfordernder. Wir müssen ja die alten Sachen aufheben, weil wir ja Dokumentationspflichten haben und Co. Und ich glaube, das ist die Thematik, die wir angehen müssen. Gleichzeitig sind wir natürlich jetzt schon dabei zu automatisieren, wie Christoph Napols ja auch erwähnt hat, ob es jetzt im Underwriting oder in anderen Prozessen sind. Am Ende steht da ein Prozess. Was da aber auch, glaube ich, wichtig ist, die KI oder ein Agent ist ja nichts anderes als eine Funktion, die eine Aufgabe eines Sachbearbeiters übernimmt. Da haben wir schon ganz, ganz viele Agenten. Was ja jetzt kommt, ist aber, dass eine KI selber die Prozesse steuert. Und ehrlicherweise muss man da halt auch sagen, da gibt's Risiken, weil Stand heute so ein Sprachmodell hat je nachdem, was es tut, zwischen 5% und 30% Halluzinationen. Wenn ich jetzt nur mal sage, ich habe 20% Halluzination als Annahme, schalte 7 Prozesse in Reihe, dann muss ich sagen, wenn ich da einmal durchlaufe, kann ich eigentlich gar keine richtige Antwort mehr haben, weil einfach sich die Fehler so summieren, wohlgemerkt stark vereinfacht. Aber ich glaube, das ist die Thematik, wo wir einfach auch nochmal gucken müssen, dass wir dann eben Guardrails reinbauen, abfangen, wo wir nochmal kontrollieren, weil in Summe ist es die KI halt auch nicht richtig. Nicht schlimm, der Mensch ja auch nicht, aber durch die KI kann ich so viele Vorgänge auf einmal machen, dass ich im Zweifel, wenn ich jetzt auf Steroiden ganz, ganz viele Vorgänge bearbeite, auch so ein Risikopotenzial bei mir intern habe, dass ich im Zweifel Schaden generieren kann, den ich so nie hatte. Und ich glaube, dessen muss man sich im Klaren sein. KI ist super, aber mit einer schlechten Automatisierung habe ich wahrscheinlich mehr Risiken als Nutzen. Und ich glaube, das müssen wir halt sauber bewerten und angehen, weil es ist eben nicht die eierlegende Wollmilchsau, sondern irgendwie eine Kombination aus Prozess, Integration, Automatisierung und Magie durch KI. Aber die Mischung macht's.
Herr Nögel, Sie haben ja eigentlich relativ früh oder sind relativ früh eingestiegen, auch in den Bereich von Unternehmern, die über digitale Plattformen funktionieren. Aus Ihrer Sicht wird KI den Wettbewerb zwischen traditionellen Versicherern und InsurTechs, das sind also Versicherer auf digitalen Plattformen, wird die KI hier den Markt neu ordnen?
Also das ist eine spannende Frage. Warum ist sie spannend? Ich bin heuer genau 40 Jahre in der Versicherungsbranche. Und auch als ich 1986 eingestiegen bin, war die Frage, ob damals nicht die Direktversicherung alle traditionellen Versicherer ablöst und auslöscht. Dann kam die Frage der Digitalisierung und immer wieder war in der Diskussion oft getrieben, auch von vollmundigen Versprechungen von Beratern, dass sich komplett der Wettbewerb verschiebt und alles neu geordnet wird. Und deshalb verstehen Sie vielleicht, meine Zurückhaltung von einer Prognose durch eine Neuordnung durch KI, das beruht auch auf einem strukturellen und grundsätzlichen Problem, das auch schon der Michael Zimmer und Christoph Napols angesprochen haben. Und das zum Verständnis von KI in unserer Branche entscheidend ist. Fast alle, ich würde sagen, alle etablierten und traditionellen Versicherer haben ein grundsätzliches Problem damit, neue Funktionalitäten einzubinden oder anzubinden in die doch meist sehr heterogenen und teils oder im Großteils veralteten Systemlandschaften. Wir haben schon einige Beispiele von Herrn Zimmer gehört und das Bild passt wunderbar. Das ist die Realität heute. Nun glaube ich nicht daran, dass jetzt irgendein geniales InsurTech, wo auch immer herkommt und sagt, jetzt lösen wir den Versicherer einfach ab,
weil es sehr groß ist, sehr viel lange Zeit dauert und streng reguliert ist. Aber es wird den Wettbewerb verschieben, weil die künstliche Intelligenz in so vielen Bereichen und so breit eingesetzt wird, dass es den Insurtechs es auch leichter macht, an die Systeme von Versicherern anzudocken, ohne dass große Integrationen notwendig sind. Das heißt also, Teile, vielleicht auch große Teile der Wertschöpfungskette, können dann KI-gestützt erledigt werden. Das heißt, meine Erwartung ist, in den nächsten Jahren sehr viel mehr gute Anbieter zu entwickeln, die ein System gefunden haben, dass sie quasi systemagnostisch, also IT-systemagnostisch, Dienstleistungen für etablierte Versicherer anbieten können. Und gleichzeitig erwarte ich, dass die Versicherer schlau genug sind, um zu sagen, das muss ich nicht alles selber machen, den Aufwand und die Spezialisierung spare ich mir und hole mir so einen Anbieter rein. Ich glaube also nicht, dass wir zumindest in den nächsten 5 bis 10 Jahren hier eine grundlegende Verschiebung im Wettbewerb wahrnehmen werden, sondern einen breiteren Einsatz von Insurtechs. Wir werden aber wohl weniger sogenannte Full-Stack-Insurtechs, also Insurtechs mit eigener Lizenz, eigener Risikonahme, in diesem Feld sehen.
Info-Feature. Ein Blick in die Kristallkugel zeigt, KI hilft Versicherern weit mehr als etwa nur beim Formular auswerten. Das Grundprinzip lautet Prognose und Prävention. Mit KI wird die Vorhersage von Schadensfällen leichter. Meteodaten oder Klimamodelle unterstützen dabei. Wichtig ist der Schritt in die Datencloud. Dieser ermöglicht die breitere Verwendung von Daten und die Verknüpfung mit dem Internet der Dinge. Die Warnung durch einen Sensor verhindert zum Beispiel den Wasserschaden im Haus. Ist dieser doch passiert, wird er per Sensor sofort gemeldet. Die Reparatur und der Versicherungsfall werden automatisch abgewickelt. Versicherer sind so Teil eines größeren Ökosystems. Jobs werden aufgewertet, die KI ergänzt Fachwissen. Der Underwriter, also die risikoprüfende Person, wird zum Verwalter eines ganzen Portfolios von Modellen. Die Schadensreguliererin, entlastet durch KI, wird zur Krisenmanagerin für Kunden. Der Makler zum umfassenden Berater. Außerdem gibt es die inklusive Versicherung. Dank KI finden auch Menschen in sozial benachteiligten Verhältnissen Zugang zu Versicherungsschutz. Damit diese Zukunft Realität wird, ist ein guter regulatorischer Rahmen wichtig. Ein klarer Auftrag an den europäischen Gesetzgeber.
Herr Mögel, Sie haben im Buch Künstliche Intelligenz in der Versicherungsbranche ein eigenes Kapitel dem Thema inklusive Versicherungen gewidmet. Sie sehen das als ideales Feld für den Einsatz von KI. Inklusive Versicherungen, gemeint sind damit Versicherungen für Bevölkerungsgruppen, die prekären Verhältnissen ausgesetzt sind und schlechten Zugang zum nötigen Wissen über Versicherungen haben. Sie bringen im Buch Beispiele aus Indien, Brasilien und anderen Ländern mit relativ armer Bevölkerung, wo solche Modelle offenbar schon funktionieren, zumindest eingesetzt werden. Wie könnten aus Ihrer Sicht europäische Versicherungsunternehmen von diesem Modell inklusiver Versicherungen profitieren und welche Rolle würde die KI dabei spielen?
Also das ist eine spannende Frage und ich muss gestehen, dass ich auch erst bei der Recherche zu diesem Buch und den Beiträgen auf dieses Thema gestoßen bin durch einen anderen Kollegen. Und Sie haben es schon richtig erläutert, weil der Begriff inklusive Versicherung, der wird sehr breit verwendet, aber es geht darum, Bevölkerungsgruppen Zugang zu Versicherungsschutz zu ermöglichen, die es sonst gar nicht oder zu nicht bezahlbaren Preisen hätten. Das ist aber nicht nur prekäre Versicherungen. Und ich möchte Ihnen 3 Beispiele nennen für Europa. Und das erste Beispiel ist hoffentlich sofort einleuchtend. Das ist nämlich auch Versicherungsschutz gegen Naturgefahren, zum Beispiel Überschwemmungen, für Menschen, die ihre Gebäude bisher gar nicht versichern können, weil sie in Gebieten liegen, die einfach generell pauschal als hohes Überschwemmungsrisiko gesehen waren und die deshalb nicht versicherbar waren. Oder Österreich relevant, Bergrutsch und so weiter. Es gibt Sachen, wo man Gebiete ausschließt und Bereiche ausschließt in der Breite oder auch einzeln, die es vielen Menschen dann nicht möglich macht, diese Dinge abzudecken und zu versichern. Und da kann KI schon eine ganz entscheidende Rolle spielen, diesen Zugang zu verbessern. Stellen Sie sich einfach vor, die gesamte Einsatz von KI nicht nur bei zum Beispiel, wenn es um Überschwemmungsgebiete geht, über Satelliten, bessere Satellitenaufnahmen, sondern auch über die gesamte Sensorik, die Auswertung von Daten, das Verfolgen von Überschwemmungsverläufen etc. Damit wird in meiner Erwartung noch künftig sehr viel gezielter das analysiert werden können und damit Versicherungsschutz auch dann in Bereichen möglich sein in Europa, wo es vorher schwer, gar nicht möglich oder extrem teuer war. Das vielleicht als ein Beispiel. Ein zweites Beispiel, wenn Sie über prekäre Verhältnisse sprechen, dann müssen wir nicht nur nach Indien gucken oder in den globalen Süden. Wir haben auch hier in Europa Bevölkerungsgruppen, die eher tendenziell benachteiligt sind. Ein Schlagwort dafür ist die sogenannte Gig-Economy. Ein Gig, also ein kurzer Auftritt, das sind Menschen, die in Beschäftigungsverhältnissen sind, die einfach sehr kurzfristig angelegt sind, sowohl von dem Zeiteinsatz als auch vom Ort. Das sind nicht nur die sogenannten IT-Wanderarbeiter, das sind auch Menschen, die zum Beispiel in Kurierdiensten arbeiten etc. Also all diejenigen, die jetzt nicht sagen können, ich bin jetzt in dem Büro für x Jahre oder an der Stelle, sondern die sehr kurzfristig entsprechende Jobs einnehmen. Die sind sehr schwer versicherbar in vielen Bereichen und auch da gibt es auch in Europa spezialisierte Anbieter, die über verschiedene Systeme dann Versicherungsschutz für diese Dienstleister, für diese Mitarbeitenden in der Gig-Economy sicherstellen können. Da ist KI heute schon im Einsatz. Das dritte Beispiel, das ich nennen möchte, ist spannend, aber ich sehe es noch nicht so ganz, obwohl ich da auch ein großes Potenzial sehe, aber auch in der Abwägung zwischen Chancen und Risiko. Und das ist die Krankenversicherung. In der Krankenversicherung ist es so, dass auch hier die Versicherung für viele Bevölkerungsgruppen entweder sehr teuer ist oder gar kein Zugang ist, zum Beispiel zu Zusatzkrankenversicherungen, wie sie in Österreich gang und gäbe sind, zur privaten Krankenversicherung, oder es ist einfach viel zu teuer. Und hier glaube ich, dass auch KI-gestützt hier sehr viel mehr möglich sein wird, auch solchen Menschen Zugang zu Krankenversicherungsschutz zu ermöglichen. Das ist ein weltweites Problem, aber es ist auch ein Problem in Österreich, in Deutschland, in der Schweiz, hier bei uns quasi vor der Haustür. Natürlich kommt hier das Thema zum Tragen, was auch Christoph Napold schon angesprochen hat, nämlich wie geht man denn dann um mit den persönlichen Daten für die Risikoprüfung? Wie stellt man sicher, dass hier Datenschutz gewährleistet ist? Aber auch in diesem Feld glaube ich, dass inklusive Versicherungen, also die Verbesserung des Zugangs zu Krankenversicherungen für Menschen in Europa durch die künstliche Intelligenz gefördert wird.
In Bezug auf die genannten prekären Gruppen, also zum Beispiel Essensauslieferer, die wir in den Städten gegenwärtig sehr, sehr häufig sehen, würde das heißen, die KI verhilft hier zu Kostenvorteilen und zu günstigeren Angeboten, damit sich solche Gruppen das leisten können?
Also ganz trivial gab es auch schon vor KI, hat jetzt aber eine Beschleunigung. Viele dieser Essensauslieferer, Kurierdienste und so weiter machen das ja mit den eigenen Fahrzeugen. Und haben, also es geht nicht um Autos, sondern die Frage ist, sind die überhaupt versicherbar? Was ist passiert? Und da gibt es heute eben Möglichkeiten, dass man über die Funktionen des Smartphones das Fahrverhalten der entsprechenden Kurierdienste und der entsprechenden Personen sieht. Man sieht, fahren sie zu schnell in den entsprechenden Tempolimitzonen, fahren sie sehr unkontrolliert, das kennt man aus der Automobilversicherung, aus der Autoversicherung über das Telematik-Thema.
Das heißt, Sie setzen bei dem inklusiven Versicherungsmodell auf die Fähigkeit von KI zu analysieren, Muster zu ersehen, um ja es dem Versicherer zu erleichtern, weitere Versicherungsgruppen zu erschließen und zu versichern. Habe ich das richtig verstanden?
Ja, aber es ist, jetzt drehe ich bewusst die Situation um und mache dort hier auch nochmal ein Plädoyer für das Thema Versicherung. Sie werden es mir nachsehen, aber ich bin seit 40 Jahren begeisterter Fan von Versicherung. Und es geht nicht darum, dass der Versicherung Zugang zu den Versicherten hat, sondern umgekehrt. Es geht umgekehrt auch darum, den Versicherten oder potenziell Versicherten überhaupt den Zugang zum Versicherungsschutz zu ermöglichen. Denn die Dienstleistung eines Versicherers, die wird in ihrer Bedeutung, in ihrer Wichtigkeit doch häufig unterschätzt.
Was sagt der Risikoexperte dazu, Herr Napholz, aus Ihrer Beraterperspektive? Was können Sie diesem Modell inklusive Versicherung abgewinnen?
Ja, der Herr Münkel hat das sehr gut beschrieben. Hier ist das KI, der verändert tatsächlich den Markt, aber nicht primär durch die Technologie, sondern durch neue Geschäftsmodelle. Und diese neuen Geschäftsmodelle, die müssen zuerst kreiert werden. Das sind meistens Nischenmärkte, die zuerst erobert werden müssen, und die müssen Effizienz zeigen, die müssen kostengünstig sein, die müssen sich im Markt behaupten können. Das können die großen Versicherer, können das meist noch nicht. Deshalb sind die Nischenplayers hier, und da kommen vielleicht diese kleinen Smart Techs ins Spiel, und die können tatsächlich hier einfachere Modelle testen. Ein gutes Beispiel dafür ist zum Beispiel Lemonade. Also Lemonade hat von Anfang an auf eine vollständige digitale und KI-betriebene Architektur gestützt. Also die haben gestartet und gesagt, wir machen alles data-driven. Und da übernimmt jetzt KI einen großen Teil der Kundeninteraktion. Die haben Chatbots, die sehr gut funktionieren. Underwriting und Schadensbeurteilung sind stark automatisiert. Und die Prozesse laufen da teilweise in Sekunden statt in Tagen ab. Und das führt dann zu drei Effekten. Zum einen Geschwindigkeiten, Kostenstruktur, das haben wir schon ein bisschen diskutiert. Wenn wir dann Nischenmärkte und inklusive Versicherungen anbieten wollen, muss es an Geschwindigkeiten, Kostenstruktur wirklich nicht happen. Und da kann jetzt Lemonade sicher auch, indem sie vielleicht auch relativ schnell die Claims, die reinkommen, abarbeiten können, sich auch etablieren gegenüber den anderen traditionellen Versicherern. Das zweite ist die Datenintensität. Lemonade hat da sehr viel gemacht und nimmt sehr viel über den Chatbot auf und füllt die Daten ab über jeden Kunden. So werden die Kunden besser segmentierbar, die können fein segmentiert werden, und wenn sie fein segmentiert werden, kann man ihnen auch bessere Preise offerieren. Aber das nur im Nischenmarkt, das funktioniert auf der großen Skalierung dann weniger. Das dritte ist das Kundenerlebnis. Also Kundenerlebnis ist wirklich sehr gut. Die Chatbots funktionieren sehr, sehr gut sogar und haben einen sehr hohen Akzeptanzwert. Die Interaktion wird radikal vereinfacht. Die Erwartung des Kunden ist wirklich, das ist top auf was wir liefern können heute. Also da haben sie sicher einen Vorteil erzeugt. Also KI wird den Wettbewerb verändern, aber nicht dadurch, dass alle Versicherer zu Tech-Unternehmen werden.
Herr Zimmer hat zustimmend genickt bei den Ausführungen von Herrn Münkel zu seinem Modell. Ist so eine inklusive Versicherung bereits auch Teil Ihres Portfolios, oder können Sie sich das vorstellen für Ihr Unternehmen?
Ich glaube, inklusive Versicherung ist ja eine Chance, gerade in Themen, wo Dinge nicht versicherbar sind. Also Thomas hat beim Auto ja erwähnt, also ich kann zumindest mal sehen, wie Leute fahren. Gut, in Deutschland ist nicht so der Case, weil wir sind in der Pflichtversicherung sozusagen. Aber wenn ich jetzt aus der eigenen Historie nehme, ich hatte die Situation, dass ich damals eine Berufsunfähigkeitsversicherung abschließen wollte. Leider hatte mein Arzt einen Datenfehler und ich hatte den Rücken wie ein 50-Jähriger. Wenn ich jetzt sozusagen so eine inklusive Versicherung nehme, wohlgemerkt, mein Rücken war jugendlich, es war nur eine Falschdiagnose, kann ich natürlich dann schon mit Variables, mit gewissen Dingen, die mitlaufen, einfach Risiken, die bisher nicht versicherbar waren, mitnehmen. Und ich sehe das Potenzial eben auch, gerade in solchen Gesundheitsthemen. Aber man muss dann halt eben die Informationen sammeln, die Kunden mitnehmen, dass sie eben auch sehen, dass so ein Austausch positiv für alle Beteiligten sind. Und ich glaube, da steckt wirklich ein Potenzial drin. Gleichzeitig muss man jetzt sagen, als ehrwürdige, regulierte Branche sind solche Themen halt auch was, wo wir mit den Regulatoren, mit den anderen diskutieren dürfen, weil es immer einen ethischen Aspekt hat, hier jetzt im Positiven. Also dementsprechend mit Verlaub einfach auch nochmal aus der Branche das bewusste Thema, wir können halt auch nicht sofort direkt losmarschieren, weil wir eben unsere Verantwortung unseren Kunden und den anderen gegenüber den anderen Sachen nehmen müssen. Dementsprechend, es wird darüber nachgedacht. Wir arbeiten auch an so Themen, Aber es ist dann halt auch ein längerer Weg, bis wir sowas überhaupt einmal ausrollen können und eben auch dürfen.
Ich komme zum Schluss und möchte Ihnen dreien eine Frage stellen, und zwar nach dem Thema Vertrauen. Vertrauen eigentlich die wichtigste Währung für eine Versicherung. Mit KI ist ja viel Skepsis verbunden. Es gibt auch dystopische Erzählungen. Wie schaffen Versicherungen, eine Branche mit sensiblen Themen, Gesundheitsversicherungen beispielsweise, wie schaffen die Vertrauen in die KI? Und zwar nicht nur nach außen zum Kunden, sondern auch nach innen zum Mitarbeitenden. Ich fange bei Ihnen an, Herr Zimmer, dann Herr Napolz und abschließend Herr Münkel.
Also ich glaube, unser Geschäft ist seit jeher Vertrauen und Absicherung. Und ich glaube, ein Thema ist Dasein, transparent sein, erklären, die Leute mitnehmen, Ängste unserer Kunden, unserer Mitarbeiter und auch der Gesellschaft ernst nehmen, im Diskurs gemeinsam aber auch nehmen. Gleichzeitig glaube ich auch, wir sollten, weil es bei uns immer um den Menschen geht, nicht alles tun, was technisch möglich ist, um uns auch der Verantwortung bewusst zu sein. Gleichzeitig Dinge ausprobieren, um den Wandel als Chance zu sehen. Aber letztlich geht es, glaube ich, darum, ich habe es ja vorher schon gesagt, so ein bisschen, wir gehen zum Äußersten und reden miteinander. Ich glaube, das auf Augenhöhe miteinander kommunizieren, Dinge erklären und gemeinsam Dinge angehen ist wichtig. Und am Ende ist eben Transparenz, Verantwortung wahrnehmen, um dieses Vertrauen einfach auch, was wir ja zum Glück schon haben, einfach auch täglich wieder zu bestätigen.
Herr Napolz?
Ja, Vertrauen entsteht nicht durch die Technologie selbst, sondern durch die saubere Umsetzung. Und da müssen wir auf die 5 wichtigsten Punkte achten. Das eine ist die Datenqualität. Wenn die Daten nicht stimmen, dann kommt da auch nichts Gutes dabei raus. Das zweite ist die Infrastruktur der Systeme, dass die miteinander verlinkt sind und dass man die Daten zusammenführen kann. Der dritte ist die Kernkompetenz zum Change Management. Hier geht es bei KI nicht um irgendein IT-Projekt, hier geht es um ein Organisationsprojekt. Die ganze Organisation muss das mittragen. Und das ist eine größere Herausforderung. Dann die Governance und Regulierung, haben wir oft jetzt darüber gesprochen. Wer ist verantwortlich? Wie validiere ich ein Modell? Wer überprüft die Fairness? Haben wir den Human in der Loop am Schluss im Prozess drin? Und schlussendlich Transparenz und Ethik. Es geht hier auch noch zu den Kunden, aber auch zu den Mitarbeitern, zu zeigen, dass wir ethische KI einsetzen und einen fairen Prozess etablieren, der effizienter gestaltet ist, aber auch den Kunden einen Benefit generiert.
Herr Münkel, wie schaffen Versicherungen Vertrauen in die KI?
Also jetzt nur noch in Ergänzung zu dem, was die Kollegen gesagt haben. Gerade bei dem Compliance-Governance-Thema ist es auch, würde ich das Adjektiv nachgewiesene, nachprüfbare Compliance noch vorne dran setzen. Einfach das Qualitätssiegel der Versicherer, dass das auch sehr deutlich wird, dass das allen Anforderungen entspricht. Ein Punkt vielleicht, um es auch nochmal greifbarer zu machen, für Vertrauen zu schaffen, ist, ich nenne das mal die Wahlmöglichkeit. Bleiben wir mal in der Beratung. Ja? Einsatz von künstlicher Intelligenz in der Beratung von Interessenten oder Kunden ist eine Möglichkeit. Aber dann, wenn ich dem Kunden oder dem Interessenten die Wahlmöglichkeit gebe, also Opt-out, sprich, ich bin gerade in einem Gespräch oder in einer Konversation mit einem KI-gestützt, mit einem KI-Agenten, mit einem Chatbot. Aber ich kann jederzeit raus und sage so, jetzt möchte ich, weil ich das als Kunde entscheide, gerne mit einem Menschen reden, dass diese Wahlmöglichkeit und damit das nicht ausgeliefert sein der KI, wenn man das an den geeigneten Punkten berücksichtigt, dann schafft das, ist das mit Sicherheit ein wesentlicher Punkt, der das Vertrauen stärkt in die Anwendung von künstlicher Intelligenz.
Vielen herzlichen Dank, meine Herren. Ich denke, wir können hoffnungsvoll in die Zukunft blicken. KI ist mitnichten eine Dystopie. Sie bietet eigentlich sehr viele Chancen und das insbesondere für Versicherungen. Vielen herzlichen Dank für das Gespräch. Das war Folge 12 von Wo Recht lebt. Mehr über das Thema künstliche Intelligenz in der Versicherungsbranche finden Sie im gleichnamigen Handbuch, erschienen im Verlag Österreich. Es kann im Webshop unter www.verlagösterreich.at erworben werden. Ich verabschiede mich bei Ihnen. Vielen Dank fürs Zuhören.